ist ein schwieriges Thema, sagt man, aber ich finde es gar nicht so schwierig. Wir müssen uns einfach bloß die Sicht Gottes dabei aneignen. Und wir fangen gleich mal an. Es geht ab Kolosser 3, Vers 14 los. Da schreibt Paulus an die Kolosser: Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt Gott dankbar in eurem Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und dann kommt es nochmal: und dankt Gott dem Vater durch ihn. Das ist erstmal eine Einleitung, wo Paulus sagt, wenn ihr das nicht beachtet, dann wird es schwierig, was ich euch danach schreibe. Also wenn, das ist so der Rahmen. Wenn ihr da drin bleibt, dann könnt ihr die nächste Lektion auch verstehen. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt. Ja, vielleicht hat jemand mal eine Klasse übersprungen. Ich habe eine kleine Schülerin, die hat eine Klasse übersprungen, war dann ganz entsetzt, dass sie in der nächsten Mathearbeit eine 2 geschrieben hat, als sie von der ersten in die dritte Klasse kam, und hat sich da sehr geärgert drüber. Ja, aber ihr fehlt einfach ein Stück Stoff. Und so ist es hier auch. Paulus sagt, diese Lektion müssen wir erstmal lernen. Vorher brauchen wir über die anderen Sachen nicht zu diskutieren. Und es wird ja viel in der Christenheit über die sogenannte Haustafel diskutiert. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Liebe ist die stärkste Kraft, das hat schon Lenin erkannt. Er hat aber auch erkannt, dass die Christen das nicht erkannt haben. Er sagt, also eigentlich haben die Christen es, aber scheinbar wissen sie es nicht und scheinbar nutzen sie es nicht. Ja, die ist das Band der Vollkommenheit. Wozu ist ein Band gut? Es hält Dinge zusammen. Unsere Gesellschaft driftet immer weiter auseinander. Es gibt die verschiedensten Konflikte. Es gibt den Generationskonflikt. Es gibt den Konflikt zwischen Arm und Reich oder zwischen Unternehmer und Arbeitnehmer, wie auch immer. Es gibt den Konflikt zwischen Männern und Frauen. Es gibt den Konflikt zwischen Jung und Alt. Es gibt den Konflikt zwischen Nationalitäten und Religionen. Es gibt also so Kulturkämpfe. Ja, wir leben in Konflikten, wo alles sich auseinander dividiert, und sagt Paulus, das liegt daran, dass da kein Band drum ist. Ja, habt ihr schon mal so ein Paket bekommen, ja, wo kein Band drum ist? Gut, Amazon hat da alles gut verklebt, da sind auch keine Bänder mehr drum. Aber früher, wenn ihr so ein Paket bekommen habt, ja, wir haben immer mal Westpakete bekommen, da fehlte dann die Hälfte vom Inhalt, weil der Zoll sich schon bedient hat und das Inhaltsverzeichnis fehlte auch meistens. Aber unsere Leute waren schlau und haben das unten nochmal auf den Paketboden geschrieben, das Inhaltsverzeichnis. Da wussten wir wenigstens, was ursprünglich mal drin gewesen ist, wofür wir uns hätten bedanken können, wenn das Paket vollständig angekommen wäre. Aber es kam dann an, naja, so, dann so die Reste, Strippe war ab oder eine neue drum, und da fehlte das Band. Das Band der Vollkommen, ich weiß, ihr lächelt mich jetzt alle so an, das ist für euch jetzt Geschichte, ja, ihr könnt das nicht verstehen, was ein Westpaket ist. Also früher war Deutschland geteilt, ja, in Ost und West. Bloß nochmal für die Leute, die jetzt nicht meine Generation sind, also nicht die Boomer, ja, also, und da haben wir unsere Grundversorgung immer, nicht die Grundversorgung, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ja, die Grundversorgung mit Kaffee und Schokolade und Nutella, das ist ja ganz wichtig, ist ja Lebensgrundlage, ja, gehört ja zu den Menschenrechten, dass man Nutella im Schrank hat, das wisst ihr ja alle, und das haben wir sozusagen aus dem Westen bezogen. Über alles zieht an das Band der Vollkommenheit, ohne das Band fliegt alles auseinander. Das ist die Liebe. Das sagt Paulus als erstes. Und dann sagt er noch, der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leib, der regiere in eurem Herzen. Es ist interessant, hier heißt es eigentlich, der sei der Kampfrichter. Also wie so ein Boxkampfrichter, der sagt, Treffer, ey, das war faul jetzt hier. Ja, also man darf ja nicht überall hinhauen beim Boxen. Na? Und man darf auch nicht treten oder so. Es ist ja kein Kickboxen. Also da gibt es einen Richter, einen Kampfrichter, der sagt jetzt auseinander und das war faul und so weiter. Und dann zählt er aus, wann du ausgenockt bist und was nicht immer. Dieser Kampfrichter, der soll angeblich in unserem Herzen sein und sagen, was ist richtig, was ist nicht richtig. Ich weiß nicht, ob er das kennt. Ja, es gibt ja viele Dinge, die stehen einfach nicht in der Bibel. Ja, welchen Beruf soll ich erlernen? Ja, soll ich jetzt noch mal zwischendurch nach Amerika gehen oder nach Afrika, ihr jungen Leute, nach der Schule? Oder wen soll ich heiraten? Das steht alles nicht in der Bibel. Ne? Du kannst zwar sagen, Berufe, ja klar, steht in der Bibel. Der gute Biblizist, der würde sagen, ja, entweder wirst du Gärtner oder Zimmermann. Ja, das sind die biblischen Berufe, Adam oder Jesus. Kannst dir einen aussuchen. Ja, da ist die Vielfalt nicht besonders groß. Und ob das dann immer wirklich Gottes Wille ist, ist auch jetzt noch die Frage. Ja? Schön, dass in unserer Gemeinde alle Sozialarbeit machen. Das liegt daran, dass wir eine gute Sozialarbeit machen in der Gemeinde und irgendwie gefällt es den Leuten. Ja, wobei, Olaf Schubert sagt, also wer pädagogische Tätigkeiten jetzt in Angriff nimmt und glaubt, das machen zu müssen, der hat sich eigentlich schon aufgegeben. Naja, das kann man so und so sehen. Auf jeden Fall sagt er hier, dieser Friede, der ist Kampfrichter. Das heißt, er sagt in eurem Herzen, was ist eigentlich ja, bei diesen Fragen, wo es eben nichts in der Bibel steht, wo auch der andere vielleicht dir nicht richtig raten kann, dann sagt, gibt er dir so ein Gefühl, ja, geh diesen Weg. Kennt ihr das, dass man so eine innere Stimme hat, geh diesen Weg und man merkt dann, genau das ist Gottes Weg. Manchmal verwechselt man die Stimme auch mit dem, was man gerne möchte, aber je näher und je mehr man sozusagen kämpft im Ring und unter Aufsicht des Kampfrichters ist, je mehr man sich sozusagen mit Gott umgibt, umso besser hört man diese Stimme raus. Und wer das gut gelernt hat, ja, der kann viele Enttäuschungen im Leben sich sparen, weil Gott uns einen Weg zeigt und sagt, genau das ist der richtige Weg. Und dann so in unserem Herzen so leicht immer so sich meldet. Also dieser Friede Christi, habe ich Frieden über einer Sache. Ja, irgendwie habe ich manchmal, denke ich, das ist doch logisch, das sollte ich machen, aber ich habe keinen Frieden drüber. Und dann mache ich das oft nicht. Manchmal setze ich mich auch durch gegenüber Gott und dann habe ich dann das Ergebnis meistens dann hinterher, wo ich denke, hätte ich mal. Ja. Aber im Allgemeinen ist es so, wenn ich das tue, was Gott sagt, obwohl es vielleicht in dem Moment unvernünftig ist, dann erlebe ich immer tolle Dinge. Also dieser Friede Gottes, der ist sozusagen wie, ja, ist richtig, ist falsch, mach das nicht. Ja, Ehre oder Zahl, oder bei den Christen ist es ja die Losung. Ja, aber wenn eben in der Losung auch nichts steht, ja, was soll man da machen? War jetzt ein bisschen spitz. Und jetzt kommen einfach Ermahnungen, wie wir in dieser Liebe bleiben und wie wir in diesem Frieden bleiben. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in Weisheit. Ja, Luther schreibt immer da, wo ermutigen ist, ermahnen. Er war noch alte preußische Schule, ja. Er war immer mehr so, also lautet der Beschluss, dass der Mensch was lernen muss, ja. Kennt der Wilhelm Busch mit diesem erhobenen pädagogischen Zeigefinger. Das kommt mir bei Luther immer sehr entgegen. Eigentlich ist dieses Wort, was da steht, was Luther immer als ermahnen übersetzt, ein ermahnen und ermutigen zugleich. Also eine gute Pädagogik, würden wir heute sagen. Eigentlich mehr eine Reformpädagogik, wo man immer den anderen sieht, wo ist er, was ist das, was ihn jetzt fördern würde und ihn ermutigen. Also lehrt und, ich sage es mit meinen Worten, mit meiner Übersetzung, und ermutigt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Was sind geistliche Lieder, die wir eben gesungen haben? Also Paulus unterscheidet im Korintherbrief, ich singe im Verstand und ich singe im Geist. Was ist das Komisches? Wieso? Wenn alle Brünnlein fließen, ist im Verstand und Oceans ist im Geist oder was? Nein, er sagt, das ist noch anders. Also wenn ich zum Beispiel in dieser Gebetssprache singe, ja, in Sprachen reden und früher hat man gesagt in Zungen, ja, beten, wie auch immer, in einer Gebetssprache, die der Heilige Geist gibt, dann nennt Paulus das Beten oder Singen im Geist. Und im Verstand ist das Singen, was wir heute gemacht haben, ja, wo ich den Text an der Wand habe und weiß, was er bedeutet. Wenn ich im Geist singe, dann werde ich vom Heiligen Geist erfasst in einer Sprache, die ich nicht kenne und singe etwas, wo ich nicht weiß, was ich da singe, aber ich spüre, der Heilige Geist scheint es zu wissen und irgendwas passiert geistlich da. Ja, das ist nochmal eine andere Dimension, eine andere Sache, ein anderes Level. Und dann heißt es, und alles, was er tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und dann kommt es nochmal und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Ich leide ein bisschen in unserer Region an Undankbarkeit. Diese ganzen Verteilungskämpfe, diese ganzen Kämpfe, die wir immer wieder erleben, sie sind geprägt eigentlich auch von einem Stück Undankbarkeit. Nun, es ist gut, dass Gewerkschaften irgendetwas fordern. Ja, aber es muss auch doch mal eine gewisse Dankbarkeit für das, was wir in Deutschland haben hier. Nein, wir sehen bloß uns dauernd vor dem Abgrund. Wir sehen, dass wir mit 300 Stundenkilometer vor einer Betonwand, also wenn ich YouTube anmache, dann höre ich alles solche Sachen, ja, dass wir total, natürlich ist vieles schiefgelaufen auch und ist die Situation auch nicht einfach. Ich möchte auch nicht gerade regieren und ich sehe auch viele Fehler, die in der Regierung gemacht werden. Aber lasst uns doch mal ein bisschen dankbar werden. Ich glaube, nirgendwo in Deutschland ist die Spanne so groß zwischen dem, was wir wirklich erleben. Schönes Wetter, ein funktionierendes Auto draußen. Ihr sitzt hier trocken und warm, könnt euch eine Predigt anhören. Keiner wird hier reinstürmen und euch verhaften. Wie viele Christen haben das in der Welt, dass sie sich einfach in Ruhe eine Predigt anhören dürfen, ohne dass sie Angst haben müssen, verhaftet zu werden? Das sind nicht so viele. Ja, wir müssen mal beginnen, ein bisschen auch Dankbarkeit zu zeigen, wenigstens Gott gegenüber, zu sagen, Gott, und dann merken wir, hey, so schlimm ist ja unser Leben nicht. Ja, aber die Inflation geht schon wieder runter oder ist schon wieder runtergegangen. Ja, aber die Preise an der Tankstelle sind auch schon wieder ein bisschen, sind ja immer noch zu hoch, ist egal, jedem wahrscheinlich, der Auto fährt, aber es ist ja trotzdem noch erträglich. Wir können das doch noch alles ermeckern, wir Deutschen. Ein bisschen mehr Dankbarkeit würde uns einfach näher zu Gott bringen und würde uns, sagt Paulus, hier geht es ja um das soziale Gefüge, näher zueinander bringen. Also so eine Grundstimmung von Dankbarkeit, das heißt nicht, dass ich auch mal gewerkschaftlich höheren Lohn fordern soll oder darf. Das ist alles okay. Ja, aber mit einer Grundstimmung von Dankbarkeit würde unsere Gesellschaft heute ganz anders aussehen. Eigentlich ist das, was wir an gesellschaftlichen Verwerfungen erleben, zum großen Teil eine Folge einer undankbaren Grundgesinnung. Und die machte Paulus damals schon zu schaffen und die macht uns auch zu schaffen, die macht mir zu schaffen, wenn ich in die Gesellschaft gucke. Weil der Unterschied zwischen dem, was wir erleben, und der Unterschied zwischen dem, wie schlimm wir uns fühlen, ja, kurz vorm Abgrund, wir fühlen uns schon jahrelang kurz vorm Abgrund. Ja, und immer wieder wird es ganz schlimm und immer wieder wird uns irgendein Szenario vor Augen gemalt, dass es ja immer schlimmer wird. Aber mal ganz ehrlich, wie viel schlimmer ist denn in deinem Leben geworden? Überleg mal. Ist es wirklich so viel schlimmer alles geworden? Natürlich gibt es immer wirtschaftliche Aufs und wirtschaftliche Abs. Es gibt Zeiten, da gibt es mehr Arbeitslosigkeit und da ist es schwerer, eine Arbeit zu finden. Dann gibt es Zeiten, da haben es die Jugendlichen besser, da brauchen die nicht aufpassen in der Schule und kriegen trotzdem einen Job. Ja, das haben wir jetzt und wir Lehrer merken das dann in der Schule auch entsprechend. Ja. Aber diese grundlegenden Dinge, die Liebe als Band und die Dankbarkeit als Grundhaltung. Wenn Paulus sagt, wenn ihr das erstmal habt, dann kann ich weitermachen mit euch. Habt ihr diese erste Lektion verstanden? Fragt er jetzt sozusagen die Kolosser. Und dann sagen alle, ja, Paulus, wir haben sie verstanden. Sagt Paulus, gut, dann kann ich jetzt zur zweiten Lektion kommen. Jetzt geht's weiter. Da heißt es, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter, wie sich's gebührt in dem Herrn. Dann sagt er, oh Paulus, das war ja jetzt gar nichts. Hast du denn nichts von Menschenrechten gehört? Wir gehen nachher noch mal drauf ein. Ich lese jetzt einfach erstmal so runter. Egal, was wir dabei fühlen. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ist auch nicht so einfach. Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Also hey, es gibt auch richtig bekloppte Eltern, die ihre Kinder anstiften für kriminelle Sachen. Gut. Ihr Väter, ist auch wichtig, kränkt eure Kinder nicht oder seid nicht zu streng zu ihnen. Ja, sozusagen macht nicht ihre Persönlichkeit kaputt, damit sie nicht verzagen. Es gibt unterschiedliche Erziehungsstile. Ein Erziehungsstil, der so richtig sehr autoritär daherkommt und mit wenig Liebe und wenig Verständnis und wo es bloß um die Autorität geht, der erzeugt furchtsame Kinder, die auch nicht lebensfähig sind. Ja, nicht nur antiautoritäre Erziehungsstile sind schädlich für die Gesellschaft, sondern auch dieser Erziehungsstil, ja, das müssen wir uns Christen immer mal sagen, der preußische Erziehungsstil, wo es eigentlich nicht darum geht, eine Beziehung oder den Kindern Grenzen zu zeigen, die gesund sind, sondern einfach bloß, es geht um die Autorität. Du hast den Älteren zu akzeptieren, egal was da ist. Damit sie nicht verzagen. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herrn, dient nicht allein vor ihren Augen, also wenn sie zugucken, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, in der Furcht des Herrn. Ja, bei der Armee kann ich mich noch sehr gut erinnern, also wenn der Offizier kam, haben wir ich war beim Spartensoldaten, ja, da haben wir die Schaufel geschwungen, uns mit Wasser das Hemd nass gemacht, damit es so aussah, als hätten wir es durchgeschwitzt. Ja, und dann haben wir geschaufelt wie die Weltmeister und sobald er weg war, haben wir wieder uns abgemattet. Also es ging nur darum, einer hat natürlich immer aufgepasst, wann der Offizier kam, es ging nur darum, so wenig wie möglich Kalorien in diesen 18 Monaten zu verbrauchen. Ja, weil wir wollten ja auch nicht unbedingt für die Sache, für die wir eingesetzt waren. Wir waren ja die Opposition sozusagen. Wollten jetzt nicht allzu viel uns da fertig machen. Wir wurden schon genug fertig gemacht und deshalb haben wir so wenig wie möglich Kalorien verbraucht und immer nur dann gearbeitet, wenn der Offizier kam. Also nicht immer, aber fast nur. Ja. Und das ist so eine Sklavenmentalität. Ja, du wirst ja sowieso ernährt. Und du hast sowieso keine Rechte. Du kommst nicht höher, du hast keine Karrierechancen als Sklave, du kannst nicht weiterkommen. Du bist einfach Sklave. Deine Grundversorgung ist gesichert, weil dein Arbeitgeber will, dass deine Arbeitskraft erhalten ist. Ja, das ist der einzige Vertrag an der ganzen Sache. Und dann kommt sowas raus. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Aha. Gibt Lohn, auch für Sklaven. Dient dem Herrn Christus, denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Es gilt kein Ansehen der Person. Das klang aber eben anders. Ihr Herren, was recht und billig ist, das gewährt den Sklaven und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Hier geht es um eine göttliche Hausordnung. Göttliche Hausordnung oder göttliche Haustafel steht dort. Und was bedeutet Haustafel eigentlich? Haustafel bedeutet in der Antike, dass da eine Tafel war, an der alle saßen. Und zwar gab es da Tischkarten. Die Tischkarten waren so geordnet nach der Stellung oder nach der Stellung desjenigen zu dem Einladenden, zum Hausherrn. Das heißt, erst kamen die Höhergestellten und ganz am Ende des Tisches saßen eben der letzte Kunde, der Sklave, der den Leuten die Füße wusch oder der war gar nicht am Tisch. Wie auch immer. Also du sahst daran, wie weit oben am Tisch die Leute saßen, was sie für eine Stellung haben. Und das ist die antike Haustafel. Wir sehen hier bei den Frauen, die müssen sich unterordnen. An anderen Stellen sagt Paulus, die sollen die Klappe halten in der Gemeinde und nichts sagen und zu Hause ihre Männer fragen und was auch immer. Wie es in allen Gemeinden üblich ist, sagt er da. Ja, so sollen auch bei uns die Frauen leise sein. Und wenn sie was wissen wollen, sollen sie zu Hause ihre Männer fragen. Ja, das empfinden wir heute als extrem diskriminierend. Er sagt zwar dazu, wie es in allen Gemeinden üblich ist. Ich vergleiche das immer so mit der Physik. Physik heißt ja, oder Physis heißt ja Natur oder Körper. Also unser natürlicher Mensch. Aber Paulus sagt, wir haben nicht nur einen natürlichen Mensch. Viel wichtiger ist der geistliche Mensch. Er sagt, wenn diese natürliche Hütte abgerissen wird, damit meint er seinen Körper, ja, oder der geistliche Mensch wird von Tag zu Tag erneuert, auch wenn der natürliche Mensch von Tag zu Tag älter wird, ja, ab 24 stirbt der Mensch, so auf Raten, ja, also ihr jungen Leute, ihr denkt, ihr habt noch eine große, ihr seid gerade am Sterben, denn wenn ihr über 24 seid, jedenfalls zellular gesehen, ja. Das heißt, es gibt einen natürlichen Menschen, und dann gibt es natürliche Ordnung in Zeit und Raum in bestimmten Gesellschaften. Und dann gibt es einen Menschen, der eigentliche Mensch ist. Und den spricht Paulus hier an. Aber dazu muss dieser übernatürliche Mensch da sein. Er kann nicht Leute ansprechen, die diesen übernatürlichen Menschen gar nicht haben, dann wäre es wirklich ungerecht. Dann wäre Paulus vielleicht reaktionär und ein Frauenhasser oder was auch immer. Aber es geht Paulus gar nicht darum, jetzt hier etwas an diesen gesellschaftlichen Ordnungen als erstes zu verändern. Es geht ihm auch darum, aber indirekt. Stellt euch vor, Paulus ist, oder anders, Paulus weiß, dass Sklaverei nicht von Gott ist. Wenn Sklaverei von Gott wäre, hätte Gott ja dem Adam noch einen Sklaven dazu geschaffen. Ja? Aber nein, er hat ihm eine Gefährtin geschaffen. Die Schöpfungsordnung, die hat sich ja immer gesteigert. Ja? Von der Amöbe bis zum Menschen. Also vielleicht jetzt auch ein bisschen anders. Ja? Aber am Anfang Licht, dann kam und so weiter. Bis dann die höheren Lebewesen kamen, bis zum Ende als Krone der Mensch geschaffen wurde. Und welcher Mensch wurde als letztes geschaffen? Sozusagen das Juwel an der Krone ist der Mann, die Frau. Also wenn Gott da eine gewisse Ordnung drin hat, dann müsste ja die Frau sozusagen ja, das Tollste der Schöpfung sein. Und er sagt, also ihr beide gemeinsam. Aber wenn er euch schon gemeinsam so seht, dann ist die Frau immer noch das, ja, was am genialsten ist. Das ist mal eine andere Aussage als das, was Paulus hier sagt, oder? Nein, es ist keine andere Aussage. Es gibt zwei Arten von Physik. Die eine ist die Newtonsche Physik. Das heißt, da geht man davon aus, dass Zeit und Raum immer gleich sind. Und wenn man in dieser Physik lebt, dann kann man ganz gut rechnen und das ist auch gar nicht so schlecht. Für die meisten Sachen braucht man diese Physik in Zeit und Raum. Für die damalige Zeit in diesem Kulturraum, ja, war das Newtonsche Physik, was hier Paulus schreibt. Wir wissen aber, dass die Newtonsche Physik eigentlich nicht stimmt. Da gibt es eine übergeordnete Physik. Ich nenne es mal die Einsteinsche Physik. Ja? Das weiß jeder, dass Zeit und Raum heute, habt ihr alle in der Schule gelernt, ja, dass die variabel sind, dass das eigentlich bloß Komponenten sind, die dazugekommen sind. Ja? Wenn du im schwarzen Loch bist, dann kann die Zeit ewig werden oder ganz weg sein. Wenn du mit Lichtgeschwindigkeit fliegst, dann gibt es keine Zeit mehr. Gott ist Licht, bei ihm gibt es keine Zeit mehr. Und Raum zu schaffen, ja, wir singen immer, schaffe Raum. Ja, Gott kann Raum schaffen und Gott kann Raum wieder nehmen. Da gibt es ein schwarzes Loch, das frisst einfach allen Raum auf. Das können wir uns nicht so richtig vorstellen, weil wir ja in der newtonschen Physik leben. Aber die Physik, die eigentliche Physik ist die Einsteinsche, die im Kosmos herrscht. Ja, und wir sind nun mal im Kosmos. Ja, wir haben auf der Erde unter unseren Umständen in Zeit und Raum besondere Gesetze gemacht. Und so gibt es auch hier besondere Gesetze für diese Gemeinden. Und wir müssen jetzt unterscheiden, in welcher Art von Physik wir leben und in welcher Art von Physik Gott lebt. Versteht ihr das? Die Physik, die nicht in Zeit und Raum ist, Physis heißt ja Natur, Körper, Körperlichkeit, Geschaffenes. Ja, das Geschaffene, was nicht in Zeit und Raum lebt, nämlich unser neuer Mensch, der funktioniert nach ganz anderen Regeln und hat ganz andere Freiheiten, hat ganz andere Prioritäten. Da sagt Gott nicht, nein, die Frau hat nichts zu sagen. Nein, da sagt Gott, die Frau ist die Krone der Schöpfung. Und am Ende, Paulus sagt, am Ende, da gibt es nicht mehr Männer, Frauen, Juden, Griechen, Sklavenfreie. Ich werde euch nachher diesen Text nochmal vorlesen. Wir müssen immer sehen, was ist denn das große Ziel oder der große Leitgedanke Gottes und was ist das, wo wir uns jetzt befinden. Durch den Sündenfall befinden sich alle Menschen dieser Erde ganz schön weit weg vom ursprünglichen Willen Gottes. Und da braucht es eine newtonsche Physik für diese Zeit und diesen Raum. Wir könnten auch sagen, für diese Kultur. Aber diese newtonsche Physik stimmt nicht überein mit der einsteinschen. Die stimmt zwar unter gewissen Umständen in dieser Zeit und in diesem Raum überein damit, aber nicht generell. Sondern wenn du die gesamte Physik, die Physik Gottes betrachtest, dann sieht er es ganz anders. Dann sieht er, die Frau ist nicht irgend so ein Wesen, was man immer zu unterdrückt, ja, und sagt, ja, hat sich ja bewährt über die Jahrtausende. Ne? Behalten wir es doch bei, weiter. sondern für Gott, er sagt, da ist nicht Mann noch Frau, da ist einer in Christus. Da ist nicht Sklave noch Herr, da ist einer in Christus. Also die Haustafel Gottes, wenn Gott einlädt, dann gibt es eine völlig andere Sitzordnung als die Haustafel zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Raum. Wenn wir die Haustafeln in Kolosser und Epheser uns angucken, müssen wir sie immer als newtonsche Physik betrachten. Das heißt, wir müssen sie als etwas betrachten, was in einem bestimmten Zeit und Raum so war. Und wenn du jetzt sagst, aber das war damals und die Bibel hat immer recht und das muss auch immer so sein, weil die Bibel ja immer, ja, dann hast du die Bibel nicht verstanden. Dann hast du diese beiden, dann hast du Gottes Physik nicht verstanden. Wenn du das jetzt sagst, dann kannst du genauso gut wie manche amerikanischen evangelikalen Christen sogar heute noch sagen, ja, in der Bibel steht, ich muss meinen Sklaven gut behandeln. Hier habt ihr es gerade in Kolosser gelesen. Epheser steht dasselbe nochmal. Wie kann ich meinen Sklaven gut behandeln, wenn ich keinen habe? Daraus folgt doch ganz klar, ich brauche einen Sklaven. Sklaverei ist von Gott. Steht in der Bibel, oder? Ich meine, so verrückt würde jetzt vielleicht keine deutsche Kirche sein, ja? Aber wenn es um Frauenordination geht, da gibt es immer noch Kirchen und Gemeinden, die sagen, nee, auf keinen Fall darf eine Frau lehren. Sie dürfen nur die Kinder lehren. Hey, das ist das Allerwichtigste. Habt ihr euch das schon mal Erwachsene, die kannst du anpredigen, wie du willst. Die haben ihre Meinung. Die werden sich auch nicht ändern davon, nicht von einer Predigt. Also da muss schon der Heilige Geist richtig reinräuchern, wenn da mal eine Änderung kommen soll. Ich bin mir ganz bewusst über das, was meine begrenzten Möglichkeiten sind, euch irgendetwas beizubringen. Auch wenn ihr ein sehr nettes Publikum und eine sehr nette Gemeinde seid und wenn ich sehr gerne hier bin. Aber bei Erwachsenen, die haben ihre Meinung, die wirst du nicht so schnell ändern. Kinder sind doch das, ja, wo du Meinung bilden kannst. Wie bekloppt ist denn das zu sagen, ja, die Frauen, die dürfen die Kinder lehren, aber die Erwachsenen nicht? Da würde ich die doch schützen vor den Kindern. Oder die Kinder schützen vor den Frauen, wenn die das nicht bringen. Das wäre doch, da müsste man doch sagen, nur noch Männer in unserem Kindergottesdienst. Also, wer würde sich jetzt mal melden als Mann? Wir suchen nämlich welche. Wir haben zu viele. Ja. Uli ist gerade im Kindergottesdienst. Uli, an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön, dass wir haben sogar einen Mann im Kindergottesdienst. Das ist ganz, der Ilja auch. Und der Alex. Mein Applaus für die drei Männer. Super. Aber versteht ihr, die Logik ist doch unverständlich, die in manchen Gemeinden herrscht. Ich weiß noch, das war schon 20 Jahre her, ich war dann auch mit beteiligt an dieser Diskussion, als es im BFP ging, darum, dürfen Frauen predigen, dürfen Frauen lehren. Nein, in der Bibel steht, ja, in der Bibel steht auch das mit dem Sklaven. Da musst du dir auch einen Sklaven halten. Weil das steht auch in der Bibel, damit du ihn gut behandeln kannst natürlich. Ja. Das ist genau dieselbe Ebene, das ist genau dieselbe newtonsche Physik. Versteht ihr? Es ist doch die Frage, was Gott eigentlich will, was drüber steht. Und drüber steht, hier ist nicht mehr Mann noch Frau, hier ist nicht mehr Sklave noch Herr, hier ist alle einer in Christus. Hier ist nicht mehr Nationalität, nicht mehr Sküte, Barbar und Römer oder Grieche oder Jude. Alle einer in Christus. Die ganzen Probleme, die wir heute haben, die werden zusammengedampft durch das Band der Liebe und dann sind alle einer in Christus. Das ist die Physik, die drüber steht. Und jetzt wird's spannend. Also damals, ich gehe nochmal kurz zurück, das macht man zwar nicht, zu sagen, jetzt wird's spannend und dann nochmal eine Fußnote nachschieben, aber ist mir jetzt gerade eingefallen, weil mein Laptop nicht geht, muss ich das jetzt aus dem Kopf predigen. Damals, als es die Diskussion war, da habe ich gesagt, passt mal auf, es ist bei euch hier wie im Tempel. Da gibt es immer so kleine Mäuerchen. Und das heißt, so weit darf irgendjemand zu Gott kommen und nicht weiter. Gott wohnt im Allerheiligsten, ja, das ist klar, da war die Bundeslade und so. Nach einer Weile war sie dann nicht mehr da, war eigentlich leer, wie in manchen Gemeinden auch. Ja, man betet irgendwas an und wenn man dann hinterguckt, dann ist eigentlich nichts dahinter. Aber wie auch immer, ich hoffe, dass wir nicht so eine Gemeinde sind oder ich weiß, dass wir nicht so eine Gemeinde sind. Ne? Aber es gab überall vor dem Allerheiligsten irgendwelche Mäuerchen. Zuerst kam die Mauer für die Ausländer. Na, das ist heute wieder aktuell. Ja, da machen wir, wir ziehen die Mauer wieder auf oder so ähnlich. Ja, und zwar für die Ausländer. Am besten gleich um ganz Europa. Wie auch immer, irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja, in Mexiko wird auch eine Mauer gezogen. Also die Mauer, näher kannst du nicht ran an Gott. Das war der Vorhof der Heiden, so hieß das damals. Ja, das waren damals die Heiden, der Vorhof der Heiden. Da gab, die waren nicht so groß, die Mäuerchen, aber durften nicht drüber. Das war gesellschaftlicher Konsens bis hierher als Ausländer. Wenn du allerdings zum Beispiel Eunuch warst, durftest du noch nicht mal dahin. Eunuch, Eunuch, helf mir mal, kommt da irgend sowas im Neuen Testament vor? Da habe ich doch irgendwie so einen Gedanken gehabt, mir jetzt entfallen. Der Kämmerer aus Äthiopien, der Finanzminister aus Äthiopien, ja, der hatte zufällig eine Chefin und deshalb mussten die alle Eunuchen sein, die Beamten da. Ja, der kam, obwohl er sich so nach Gott gesehnt hat, noch nicht mal in den Vorhof der Heiden. Dann hat er sich so eine große Teppichrolle gekauft, ja, Jesaja, die dickste, die es da gab. Geld hat er ja gehabt, als Finanzminister möchte sein, ne? Er hat ein Sondervermögen nochmal eingerichtet und hat sich die Teppichrolle gekauft und hat es aber nicht verstanden. Kam Philippus dazu, hat ihm erklärt, hat ihn getauft, ja, und er zog seines Weges fröhlich und Äthiopien hat das Christentum bekommen, bevor die ersten Missionare überhaupt da waren. Als sie dann da waren, haben sie gesagt, hä, wieso seid ihr schon gläubig? Ja, da war schon mal einer da. Ein Ausländer, der sich überhaupt nicht herantrauen durfte, hat Äthiopien missioniert. Das ist Neues Testament, das ist Gottesphysik jetzt mal. Normalerweise kam der also überhaupt nicht in die Gegenwart Gottes. Dann gab es das nächste Mäuerchen, wie hieß das? Das war der Vorhof der, ja, ja, der Frauen, genau. Dann stand bis hierher, Frauen, bitte nicht weiter. Ja? Frauen bloß bis zu diesem Mäuerchen und näher an Gott geht's nicht für Frauen. Und, ja, das war eben so. Dann kam der Vorhof der Männer, also aller Männer, die jetzt nicht direkt Priester waren. Und dann kam, was war die nächste Grenze? Das Heiligtum, wer durfte da nur rein? Nur die Priester. Also dieser Unterschied zwischen Priester und Laien, ja, den wir ja auch dann wieder eingeführt haben in der Christenheit. Oh, ja, kirchenhistorisch, ja, naja, Origenes, Augustinus und so weiter. Ganz schlechte Sache, ja, dass man die Leute einteilt in Geistliche und Laien, wobei Laien ja Idiotos heißt. Da weiß man schon, was man von dem Rest der Gemeinde gehalten hat. Ja. Also ihr wart jetzt die Idiotos und ich wäre der Geistliche. Ja, schönen Dank, auch würde ich jetzt sagen, ja, gibt es noch mehr Diskriminierung heute? Es reicht schon langsam. Ja. Sozusagen Priester durften da rein, auch nicht immer, sondern wenn sie Dienst hatten, ja, nur zu Dienstzwecken. Und dann gab es das Allerheiligste, da durfte nur einer rein, das war der Hohepriester, ja, und der durfte auch nur einmal im Jahr rein. Also überall sozusagen, du kamst nicht näher an Gott ran. Und was passierte, als Jesus gekreuzigt wurde, als er gestorben ist? Da gab es ein Erdbeben, was noch? Ein Riss im Vorhang. Ja, dann sah man im Allerheiligsten, alle konnten bis ins Allerheiligste sehen und es gab ein Erdbeben, das definitiv durch alle Mäuerchen ging damals. Das war nämlich im Tempel, gab es da einen Riss und überall fielen die Mäuerchen ein. Plötzlich war da kein Mäuerchen mehr für die Ausländer. Die konnten einfach durchgehen. Plötzlich war da kein Mäuerchen mehr für die Frauen. Die konnten einfach durchgehen. Und selbst das Allerheiligste war offen. Welche Katastrophe. Alle Mäuerchen. Gott hat gezeigt, so geht meine Physik. Das ist übrigens die Physik Einsteins. Ja, hier ist nicht mehr Jude, Grieche, Sküte, Mann, Frau, Sklave oder was auch immer, Nicht-Jude. Jeder kann zu mir kommen. Und dann war man ganz, ganz schnell bemüht. Und was hat man ganz schnell gemacht? Was macht man dann immer als religiöser Mensch, wenn irgendwelche Umbrüche kommen? Man muss das alles wieder restaurieren. Ja? Man restauriert alles wieder, ganz schnell. Also der Vorhang wurde wieder zugenäht, ganz in Höchstgeschwindigkeit. Die Mäuerchen wurden wieder gepflegt und alles war wieder im Alten. Schön, das ganze religiöse System kann weitergehen. Einmal frei. Ne? So sind wir Menschen. Ja, so sind wir Menschen. Aber hier sehen wir, was Gott denkt, was seine Physik ist. Jetzt könnte man sagen, na ja, dann lasst uns doch dafür kämpfen. Ja, warum hat Paulus nicht wie Spartakus 73 vor Christus dazu aufgerufen, ihr Sklaven, wir sind jetzt alle einer in Christus, ihr seid gleich viel wert, in den Augen Gottes seid ihr genauso viel wert. Ja, das Menschsein ist das Entscheidende. Wir haben heute ein wunderbares Grundgesetz. Wir haben heute eine UNO-Charta von 1948. Da sind die christlichen Grundwerte eingearbeitet wie in nichts anderes in der Gesellschaft jemals. Nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar. Und welcher Mensch ist damit gemeint? Nur die Leistungsträger der Gesellschaft? Oh. Jesus passt immer. Die Moslems haben dort gleich, zum Beispiel in der Kairoer Erklärung, die ihre Menschenrechtsgrundlage ist, haben das gleich ein bisschen umgestrickt. Die konnten das so nicht ertragen. Die haben gesagt, die Würde des Menschen, ja, aber besonders würdig ist, wer besonders religiös ist. Das heißt, in unserem Sinne, wer ein guter Moslem ist, ist besonders würdig. Nein, in unserem Grundgesetz und in der UN-Charta, Menschenrechtscharta, da heißt es die Würde des Menschen. Und da ist auch der Behinderte mit Trisomie drin. Da ist auch genauso das ungeborene Kind mit drin. Ja? Aber was ist nicht drin? Zum Beispiel der Menschenaffe. Heute kämpft man darum, dass Menschenaffen auch Menschenrechte haben. Ja, weil sie sagen, wenn die Entwicklung eigentlich eine stetige ist, die Evolution, ab welcher Stelle wollen wir denn sagen, ab hier Mensch und ab hier nicht? Wäre ja logisch auch. Ja, oder andere sagen, die KI müsste Wahlrecht kriegen, denn die ist eigentlich schon emotionaler als die meisten Menschen. Was wirklich stimmt. Also vielleicht in 2 Jahren. Aber Japaner lassen sich lieber von KI-Roboter behandeln als vom Personal. Weil sie sagen, die sind netter zu mir. Und die fühlen sich so schön weich an. Ja, die haben das gut gemacht, die Japaner, mit ihren Pflegekräften. Wir vielleicht noch nicht, aber ihr werdet dann alle mal von KI gepflegt. Eingepflegt werdet ihr dann, sozusagen. Auf KI-Pfaden. Naja. Das ist alles eine Folge davon, dass man nicht das christliche Menschenbild hat. Warum ist die Würde des Menschen unantastbar? Warum soll die Würde eines Menschen, der für die Gesellschaft überhaupt nichts erbringt, unantastbar sein? Warum ist selbst die Würde des Verbrechers, der im Bautzener Knast sitzt, unantastbar? Kannst du mir das erklären? Weißt du warum? Weil im jüdisch-christlichen Menschenbild der Mensch ein Abbild von Gott ist. Das basiert auf unserem jüdisch-christlichen Menschenbild. Wir haben es so gut. Unsere Gesellschaft ist teilweise viel weiter als unsere Gemeinden. Habt ihr das schon mal gemerkt? Da drin der himmlischen Physik entgegenzukommen. Da ist die Gesellschaft schon weiter als manche Freikirche. Und das ist schon bedenklich. Wenn die Mäuerchen alle eingefallen sind, warum bauen wir dann gerade das Mäuerchen auf? Eine Frau darf nicht lehren und darf nur bis hierher zu Gott kommen? Alle anderen, ja, das haben wir jetzt begriffen bei Paulus, Heiden und Juden sind gleich. Die Juden spielen ja auch nicht mehr so die Rolle heute. Jetzt vielleicht neu wieder. Aber dieses eine Mäuerchen, das müssen wir unbedingt wieder restaurieren. Und da müssen wir ein Mauerbeauftragter da sein, ja? Auf der einen Seite gibt es einen Genderbeauftragten, auf der anderen Seite einen Mauerbeauftragten, ja, in manchen Freikirchen. Der muss dann aufpassen, dass dieses Mäuerchen auch wirklich eingehalten wird. So, und jetzt war meine Frage, warum sagt Paulus nicht, Leute, ihr Frauen, ihr habt es doch gehört. Ihr seid genauso viel wert bei Gott. Ihr seid die Krone der Schöpfung. Lehnt euch auf. Lasst uns eine Feministenorganisation gründen. Und ihr Sklaven, der Spartakusaufstand 73 vor Christus, der hat nur nicht funktioniert, weil Spartakus die und die Fehler gemacht hat. Aber jetzt mit Gott, ihr habt es doch gehört, Gott will keine Sklaverei. Es ist nicht Gottes Ziel, am Anfang nicht und am Ende nicht. Wenn du siehst, was die himmlische Physik ist, die Einsteinsche, die göttliche Physik, die drüber steht, dann musst du mal am Anfang und ans Ende gucken, nicht in der Mitte. In der Mitte, ja, gibt es so viele Dinge, wo Menschen sagen, naja, das ist jetzt eine Notverordnung um der Sünde willen. Wenn ein Missionar nach Afrika geht und da hat er 10 Frauen, ja, und dann sagt der Missionar, du musst jetzt 9 davon in den Urwald schicken, ja, das ist ja auch eine Versorgungsfrage. Dann sterben vielleicht 9 davon. Das willst du ja auch nicht. Was machst du dann? Dann muss der Missionar irgendwelche Notverordnungen machen. Dann sagt er vielleicht, aber der wenigsten die Pastoren in der neuen gegründeten Gemeinde, also für euch junge Leute, ihr nehmt euch bitte nur eine Frau. Ja, damit wir wissen, in diese Richtung geht's. Aber der Häuptling mit seinen 10 Frauen, der soll jetzt seine 10 Frauen behalten. Übrigens, in diese Situation ist Paulus damals gekommen. Wir lesen ja die Bibel nicht richtig. Ja, wir lesen sie ja immer bloß die Stellen, die wir gerne möchten. Habt ihr schon mal gelesen, dass Paulus sagt, die Ältesten und die Bischöfe einer Gemeinde, die sollen Mann einer Frau sein? Ja, das war in der Kultur so. Da frage ich mich doch, wie viel hatten die anderen? Habt ihr euch das schon mal gefragt? In der Gemeinde, kennt ihr alle die Verse, ja? Timotheus, Titus, die Bischöfe, also die Leiter der Gemeinde, die sollen Mann einer Frau sein. Habt ihr euch schon jemals gefragt, wie viel die anderen hatten? Hat Paulus aber deshalb gesagt, Leute, das ist gut, wenn von mir aus könnt ihr alle. Nein, er sagt, da kommen wir her. Ja, in der Antike konntest du dir deine 6 Objekte auf dem Markt zusammenkaufen. Hattest aber auch bestimmte Regeln. Was machst du, wenn Nachkommen entstehen? Was machst du dann? Das war schon alles geregelt ein bisschen. Paulus hat gesagt, das ist das Ziel. Da wollen wir hin. Hier sind wir. Also müssen wir jetzt bestimmte Regeln machen, die zeigen, das ist das Ziel, aber sie müssen auch lebbar sein. Versteht ihr das? Sie müssen in einer gewissen Zeit lebbar sein. Und in der Zeit damals war es nicht lebbar, wenn der Sklave einen Aufstand macht. Dann gäbe es ein riesen Blutbad und Paulus wäre als Spartakus der Zweite in die Geschichte eingegangen, aber das Evangelium wäre nicht zu uns gekommen. Paulus hätte eine Feministenpartei gründen können in Rom, ja, aber er wäre vielleicht als erster Feminist heute gefeiert worden und in Bautzen hätten wir eine Straße nach ihm benannt. Aber so gibt es auch die Paulistraße hier drüben, ne? Habt ihr schon, ja? Das hätte er auch ohne Feminismus geschafft in Bautzen. Aber das Evangelium wäre nicht zu ihm. Und Paulus hat sich gesagt, weißt du, das Wichtigste ist, dass der Mensch verändert wird und dann verändert sich die Gesellschaft. Wie hieß der 2. Papst nach katholischer Zählung? Die haben sich ja damals nicht als Päpste verstanden. Der hieß, wer weiß es? Linus. Was war der von Job, vom Beruf? Sklave. Das war ein freigelassener Sklave. Linus, der 2. Sogenannte in der katholischen Zählung Papst, war ein Sklave. Da seht ihr, wie das Denken verändert wurde, ohne dass Paulus einen Spartakusaufstand gemacht hat. Und jetzt die Frage, wie hat das verändert? Indem es 2 Sitzordnungen gab. Es gab die Sitzordnung für draußen in der Welt und die Sitzordnung für in der Gemeinde. Und je mehr Gemeindeversammlungen hat, desto besser hatten es die Sklaven und die Frauen und alle, die irgendwie gedisst und unterdrückt wurden. In der Gemeinde hat man versucht, ja, das zu leben. Mit den Frauen, das hat nicht ganz geklappt, das muss ich zugeben. Da waren noch die kulturellen Unterschiede zu groß, aber Paulus hat das auch immer wieder erweitert. Da gab es Jungfrauen von Philippus, die haben geweissagt, die standen ganz hoch im Kurs. Ja, es gab Leute, mit denen ist Paulus rumgezogen als Apostel, die hat er auch als Apostelinnen, würde man heute sagen, nicht Apostelinnen, sondern Apostelinnen gesehen. Ja, also er hat schon das geweitet, soweit es in dieser Zeit ging. Aber nehmen wir mal das Beispiel Sklaven, ja? In der Gemeinde saß der Sklave Linus ganz vorne, obwohl er ein Sklave war. Da war das völlig egal, was der im normalen Leben war. Und wenn er wieder im normalen Leben war, dann saß er wieder ganz hinten. Ich weiß, es ist schwer. Wir haben ja einige, ja, einige im Lobpreis, die sind meine Schüler in GK, die, ja. Die haben das nicht so einfach, in der Schule müssen sie immer Herr Mutrich sagen. Und hier sagen sie immer Alf. Ja, und das kriegen sie nicht so ganz auf die Reihe. Und dann sage ich, dann schreibst du eine DIN A4-Seite in der Schule, sage ich Herr Mutrich zu den Lehrern. Ja, aber es ist nicht so einfach. Dasselbe Problem hatten die damals. Ja, also die Sklaven, wenn die in der Gemeinde waren, da waren die völlig frei. Da wurden die akzeptiert als Brüder in Christus. Da fielen die sich in den Arm. Da, ja. Und sobald die wieder, dann kam wieder die andere Sitzordnung dran. Das hältst du auch nicht lange durch als Gesellschaft. Und am Ende setzt sich immer die Sitzordnung Gottes durch. Und heute, habe ich ja schon gesagt, in unserem Grundgesetz hat sich die Sitzordnung Gottes schon weiter durchgesetzt als in mancher freikirchlichen Gemeinde. Das muss man eigentlich zur Schande sagen. Weil es gibt da eine Physik drüber. die unabhängig von Zeit und Raum, von Kultur und Situation ist. Und das müssen wir verstehen. Was ist die Physik Gottes? Die Physis Gottes. Die Natur Gottes. Physis heißt Natur. Was ist die Natur? Was will denn Gott eigentlich? Und nicht, was ist jetzt in dieser Situation gerade möglich? Heute hat die Gesellschaft ja das überholt schon lange, was damals Usus war. Sklaverei ist nicht mehr angesagt bei uns. Zum Glück. Zum Glück in Europa. Es gibt noch viel Sklaverei auf dieser Welt. Sozusagen, wir in Europa haben als Gesellschaft schon das überholt, was damals in der Gemeinde gesagt wurde. Aber das sind doch die Werte Gottes. Wir müssten doch dankbar sein. Wir können doch nicht sagen, wir wollen die Sklaverei zurück. Wollen wir auch nicht. Bei Frauen ist das schon anders. Bei Frauenrechten ist das schon ganz anders. Die Akzeptanz, wir sind einer in Christus, wir sind einander, wir sind nicht gleich. Ja, heute will man ja alles gleich machen. Das kommt so aus neomarxistischen Gedankengut, alles muss gleich gemacht werden. Nein, es gibt Unterschiede. Es gibt Intelligenzunterschiede, es gibt Unterschiede, der eine ist hübsch, der andere nicht. Da kannst du einfach nichts machen. Ja, es gibt heute auch Strömungen, die sagen, hässlich muss auch schön sein. Ja, und Schönheit an sich, die gesellschaftliche Schönheit, das müssen wir bekämpfen. Das ist schon an sich Rassismus, wenn jemand schön ist. Und dann wird gesagt, der ist schön, weil hässliche Leute sind auch schön. Ja, es wird sozusagen alles gleich gemacht, versteht ihr? Das funktioniert aber in Wirklichkeit nicht. Ja, wir sehen das jetzt mit Kolonialismus, ja, und kultureller Aneignung, das sind alles so eine komischen Sachen. Das soll alles irgendwie gleich gemacht werden, aber es funktioniert am Ende nicht. Aber in Gott funktioniert es. Mit diesen zwei Sitzordnungen funktioniert es, die dann immer mehr zur göttlichen Sitzordnung werden. Und in der Gemeinde, die Gemeinde muss eine Vorreiterrolle göttlicher Sitzordnung werden. Und jetzt sage ich euch am Ende noch ein richtig schönes Beispiel. Ihr wisst ja, ich komme aus dem Theater. Ja, und ich habe auch 5 Kinder und ein Pflegekind, aber auch immer zu Hause auch noch Theater. Also ich bin ein Theatermensch. Ne? Und als ich ganz neu ins Theater kam, ja, ich habe immer so vorne gesessen, konnte immer die Bühne einsehen, habe mir die Stücke alle angeguckt. Ich fand das mal cool. Ja, und dann kam der König, nehmen wir mal Don Carlos, Philipp II., ja, der hat geherrscht über ein Reich, da ging die Sonne nicht unter, von Mexiko bis Spanien. Ja, und der kam da in die Kantine, in seiner Aufmachung. Ja, und dann kam irgendein Knecht in die Kantine. Und die haben sich dann mit Vornamen angeredet und ganz normal miteinander geredet über ihren Schrebergarten. Da habe ich mir gedacht, was ist das für eine Welt? Ja, im Theater eben noch war er der absolute Herr, der über Leben und Tod entschieden hat. Und jetzt sitzen die beiden beim Leberwurstbrötchen in der Kantine gemeinsam und reden über ihren Schrebergarten und wie sie sich was austauschen und wie sie was anbauen. Denkst du, Alter, ja, dieser Kontrast, der hat mich geschockt. Versteht ihr? Ich meine, wenn du eine Weile am Theater bist, dann weißt du, das sind ja alles Rollen. Ja? Und die wissen natürlich, für sie ist der andere kein Knecht, sondern das ist der, der in einer Knechtsrolle ist. Du kannst auch mit einer Marktrolle oder mit einer Sklavenrolle den Oscar gewinnen heutzutage. Und dann stehst du vorne auf dem roten Teppich im Blitzlichtgewitter. Das kommt nicht drauf an im Theater, was du für eine Rolle spielst. Und deshalb sagt Paulus zu den Sklaven, hey, wir müssen jetzt nicht alles dran setzen, um da rauszukommen aus der Nummer. Er sagt sogar, bleibt in deiner Rolle. Er sagt sogar den Frauen, das ist jetzt Gesellschaft, ich weiß, es ist vielleicht nicht schön, ich übertrage es jetzt mal, ja. Aber nach der Newtonschen Physik, ja, und nach unserer Kultur ist es jetzt mal so, bleib in deiner Rolle. Wir machen jetzt keinen Feministinnenaufstand, okay? Aber in der Gemeinde, da sehen wir das anders. Da haben wir ein anderes Menschenbild. Da haben wir ein anderes Bild, wie Gott uns sieht. Und da sehen wir uns so, wie Gott uns sieht. Da ist nicht mehr Mann und Frau. Da ist nicht mehr Sklave und Herr. Da sind die Nationalitäten nicht. Da ist noch nicht mal die jüdische Religion. Ja, da sind alle einer in Christus. Da sind alle, haben alle die Würde, die Menschenwürde, weil sie ein Bild der Schöpfung Gottes sind. Und dieses Denken, das wünschte ich uns manchmal. Und weißt du, wenn dann alles fällt, also der Vorhang, ja, Und dann treten alle Schauspieler nochmal gemeinsam, fassen sich alle ans Händchen, kommen dann in einer Reihe vor und verbeugen sich alle. Und dann verbeugt sich jeder Einzelne. Und dann kann es sein, dass die Magd oder was weiß ich, die Dienstmagd einen riesen Applaus kriegt, weil sie so gut gesungen hat. Und der Philipp der Zweite, der hat sowieso nicht viel Rolle, ja, der hat es eben verkackt. Das kann sein, oder kriegt wenig Applaus. Verstehst du? Es liegt überhaupt nicht dran, welche Rolle du gespielt hast. Am Ende stehen alle im gleißenden Scheinwerferlicht, verbeugen sich und alle sind begeistert. Und es geht darum, dass das Stück gut gespielt wurde. Dass wir dem Regisseur gefallen. Und wer ist der Regisseur? Das ist Jesus. Versteht ihr? Wir leben in einem Stück, Paulus sagt auch, wir sind zum Schauspiel für diese Welt geworden. Da ist nicht mehr Mann, Frau, da ist nicht mehr Knecht, Sklave oder Herr. Da ist nicht mehr Sküte, Barbar, Grieche oder Jude. Da ist nicht mehr Nationalität, da ist nicht mehr, ja, alles die Dinge, die jetzt wieder so hochkochen, ja, diese. Nein, sagt Gott, Ebenbildlichkeit, das ist das Entscheidende. Ihr seid alle meine Ebenbilder. In jedem Menschen, das klingt so ein bisschen nach Allversöhnung. Ihr wisst, ich bin kein Allversöhnler. Es gibt auch keine Allversöhnung, weil wir werden mitrichten. Und schon deshalb kann es keine Allversöhnung geben, weil ich den Teufel nicht freisprechen werde. Steht in der Bibel, wir werden richten über Engel und Dämonen. Und wenn einer mit Allversöhnung kommt, sage ich, kann gar nicht sein. Ich spiele da nicht mit. Ich werde dem Teufel anklagen in diesem Gericht. Für all die Brutalitäten, die ich gesehen habe. Das ist keine Allversöhnung. Das ist etwas, wo Gott sich so sehr nachsehnt, dass wir unsere Menschlichkeit erkennen. Aber nicht einfach bloß in einem humanistischen Sinn, sondern in einem noch tieferen Sinn. Als Ebenbildlichkeit Gottes. Und sagt, hey, wenn du jetzt jemand bist, der Arbeitnehmer ist, das ist nicht das Allerschlimmste. Du musst nicht unbedingt reich werden. Spiel deine Rolle gut bis zum Ende. Das ist deine Rolle. Niemand wird dich in der Kantine nach deiner Rolle beurteilen. Jeder wird in der Kantine oder in der Gemeinde oder hinterher dich beklatschen. Es geht nicht darum, was du für eine Rolle spielst. Und wenn damals die Frauen oder die Sklaven oder wer immer eine Rolle hatten, die so eingebunden war in den gesellschaftlichen Kontext, dass man sagt, das empfinden wir als Diskriminierung, dann ist es so, sagt Paulus. Das kannst du natürlich nur machen, wenn du weißt, ich werde auch irgendwo akzeptiert, als jemand, der gleichberechtigt ist, als jemand, der mit den anderen wirklich reden kann. Wenn du das nicht hast, und das hat die Welt nicht, das ist die Chance von Gemeinde. Wir haben eine neue Physik, wir haben die einständische Physik, die drüber steht. Wir haben die Sicht Gottes untereinander. Das ist die Chance der Gemeinde. Und weißt du, warum wir sie haben? Und wie wir sie festhalten können? Ja, auch indem wir zum Beispiel dagegen vorgehen, wie im Jakobusbrief. Wenn ein Reicher reinkommt, dann stehen alle auf und sagen, bitte setz dich. Wenn ein Armer reinkommt, dann sagen sie, alles schon besetzt, du stinkst draußen vor der Tür. Ja, sagt Jakobus, das kann nicht sein unter euch. Ja, aber wenn wir mit dem Band der Liebe verbunden sind, passiert das gar nicht. Und das größte Zeugnis von Gemeinde in einer Zeit, die sich auseinanderdividiert, in einer Zeit von Generations-, von Geschlechterkämpfen, von Nationalitätskämpfen, von ideologischen Kämpfen, von Kulturkämpfen, von Religionskämpfen. All diese Dinge sind übrigens in Joel 3 beschrieben. Wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er diese Dinge verändern. Das ist die Pfingstpredigt von Petrus. Und all diese Dinge werden verändert in diesem Raum, der sich Gemeinde nennt. Und wenn wir hier eine andere Tischordnung haben, hier eine andere Haustafel haben, dann wird sich diese Haustafel auch in der Gesellschaft abbilden. Uns hat sie ja gemacht. Bloß wir Christen sind teilweise hängen geblieben, irgendwo unterwegs. Und wenn wir das nicht verstehen, werden wir immer biblizistisch, aber es steht in der Bibel, die Frau soll die Klappe halten. Ja, dann soll sie aber auch wirklich die Klappe halten. Das geht ja gar nicht. Bei uns Männern geht es auch nicht. Entschuldigung, das war vielleicht auch wieder ein bisschen rassistisch, ja? Aber Frauen reden nun mal gerne, meistens lieber als Menschen. Frauen müssen auch über die Dinge, die müssen das. Als Männer, habe ich als Menschen gesagt, das war mal richtig rassistisch. Oh wei, jetzt kam der wahre Alf durch. Ah ja, sorry. Die Frau ist nun mal das kommunikativere Wesen. Und das ist auch sehr gut so. Ja? Ansonsten will sich die Welt ja nur anschweigen oder politische Reden halten. Gut. In diesem Sinne, die höhere Physik ist über alles, wenn wir das Band der Liebe drumherum ziehen, festziehen, auch in unserer Gemeinde, ja, und werden diese Sicht Gottes uns aneignen. Und sehen immer, es gibt Dinge, die sind in dieser Zeit, in Zeit und Raum, in der newtonschen Physik richtig, aber bei Einstein eben nicht mehr, bei Gott eigentlich nicht. Und wir wollen dahin, zu der Sicht, die Gott hat, auch wenn wir nicht gleich auf geraden Wege dahin kommen und nicht durch eine Revolution dahin kommen, sondern indem wir unter uns ein anderes Menschenbild haben, ein anderes Gottesbild haben. Und das wird prägen. Wie gesagt, die Integrationskraft einer Gemeinde, das glaube ich ganz fest, ist ein größeres Zeugnis, als wenn hier Tote auferstehen. Es stehen in der Welt öfter mal Tote auf. Es gibt Länder, da stehen wirklich Tote im Glauben auf. Aber wenn Menschen hier reinkommen und sehen, hier sind Frauen und Männer, hier sind die und die Nationalität, die vertragen sich. Ja, nehmen wir mal hier an, hier sitzen Russen und Ukrainer nebeneinander und die beten Gott an. Ja, hier sind alte und junge Leute. Mich hat mal jemand gefragt, wieso, wie hast du das hingekriegt, dass bei euch die Jugend immer in der ersten Reihe sitzt? Was hast du da für einen Trick? Wie hast du die gezwungen oder wie? Ja, hä? Da ist mir das erstmal aufgefallen. Die wollen das. Die wollen das. Die wollen hinten vorne sitzen. Die wollen was mitkriegen. Die wollen nicht hinten sitzen, auf ihrem Handy rumtippen. Das wollen die nicht. Doch, das wollen die auch, aber nach dem Gottesdienst. Ich höre. Okay, gut. Vater, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, was du wirklich willst, was deine Physik ist. Und wir haben so unsere Physik, die wir auch brauchen, um in unseren Situationen einfach jetzt auch vernünftig leben zu können. Wir haben Gemeindespielregeln, wir haben Dinge, aber wir wissen, das ist nicht das, was auf deinem Herzen ganz am Ende ist, sondern das ist das, was einfach jetzt notwendig ist, damit Gemeinde funktioniert, damit Gesellschaft funktioniert. Aber wir wollen hin zu deiner höheren Physik. Wir wollen hin zu diesem Band der Liebe, das uns alle umgibt, umfängt. Und ich danke dir, dass jeder so unendlich kostbar ist bei dir, weil du so unendlich viel für jeden gegeben hast. Du hast denselben Preis für jeden Einzelnen bezahlt. Du hast denselben Preis für einen Behinderten bezahlt wie für einen totalen intelligenten Professor, denselben Preis für einen ganz Armen wie für einen ganz Reichen, denselben Preis für einen, der in Europa lebt, wie für einen, der auf der Südhalbkugel lebt. Danke, dass in dir wirklich alle diese Konflikte zu Ende gebracht werden, dass der Frieden darüber kommt. Und danke, dass wir die einzige Institution in dieser Welt sind, die diesen Frieden geben kann. Und ich bitte dich, dass wir das neu begreifen, was wir da für einen Auftrag haben auch, da Frieden zu schaffen zwischen den Konfliktparteien. Keinen falschen Frieden, der irgendwelche Leute groß macht, sondern einen Frieden, der zeigt, eigentlich sind wir alle noch nicht da, wo du willst. Eigentlich haben wir dieses Ziel alle noch nicht erreicht, von dem wir herkommen und zu dem wir gehen sollen. Aber wir wollen auf dem besten Wege miteinander sein. Amen.